Ich kann nicht sagen, ja, die und die Länder gehe ich gar nicht hin, da werde ich kein Geschäft machen können. Das ist in der nächsten 15, 20 Jahre völlig ausgeschlossen. Mhm. Man muss überall hingehen mhm. können und mhm. dort auch Geschäfte aufbauen können.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Podcast Junge Persönlichkeiten, dem Podcast der Modernen Schule Hamburg. Hier dreht sich alles um unsere Zukunft, nämlich unsere Kinder und die Frage, wie es gelingt, sie mit der richtigen Schulausbildung auf ihrem Weg zu einer jungen, starken Persönlichkeit zu begleiten. Ich bin Ihr Moderator Ulf Zinne und heute kümmern wir uns um einen der wichtigsten Erfolgsfaktoren, nämlich der interkulturellen Kompetenz. Gerade haben Sie bereits Herrn Young, den stolzen Papa von zwei Schülern hier auf der MSH gehört, der besonders aus der unternehmerischen Sicht auf dieses Thema schaut. Und nicht nur für ihn, sondern auch für renommierte Soziologen wie unter anderem Hofstede ist die Fähigkeit, in verschiedenen Kulturkreisen agieren und andocken zu können, von zentraler Bedeutung. Welche Fähigkeiten muss denn eine Schule aus Ihrer Sicht heute vermitteln, um Kinder und Schüler heute schon letztendlich auf das Berufsleben von morgen wirklich fit zu machen?
Für mich persönlich ist es ganz wichtig, dass man verschiedene Kulturen kennenlernt. Mhm. Ja? Meine Kinder sind jetzt in Deutschland, dann sollen die halt die Kultur aus Deutschland kennenlernen. Wir haben hier auch sehr viele Mitbürger aus Iran, aus verschiedenen Ländern, die... Das ist auch eine super Gelegenheit, die Leute kennenzulernen, die Kultur auch mit dazu. Mhm. Ja, das zählt alles in Zukunft. Und die Kultur in China lernen wir natürlich auch zu Hause. Wir lesen ziemlich viel vor. Ja, wenn man so eine Mischung hat, dann wird es in Zukunft viel einfacher sein. Weil die Welt ist Globalisierung, rede ich mal. Ja. Das wird immer mehr und mehr.
Und darum geht es doch, dass unsere Kinder angstfrei, wertschätzend und mit einem neugierigen Forschergeist die Andersartigkeit willkommen heißen, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten. Ein wichtiger Punkt ist es dabei anzuerkennen, dass es schlicht andere Perspektiven geben kann und dass die eigene Sichtweise eben nur eine Möglichkeit der Betrachtung ist. Doch leider ist genau das eben oftmals nicht selbstverständlich.
Es ist leider sehr gruselig, dass in unserem Land nicht mal gesehen wird, was man nicht weiß. Sondern man äußert sich ganz klar darüber, wie die Welt ist. Und das ist natürlich sehr traurig, weil viele Möglichkeiten, wir sind ein sehr kleines Land, Deutschland im Vergleich zu Asien oder auch USA, und wir müssen unsere Position finden und die Möglichkeit, Neues auch zu denken. Wir sind ein Land, was auf Bildung angewiesen ist. Da braucht man die Freiheit im Kopf, die kleinen Unterschiede zu erkennen, was eigentlich da gedacht ist. Und wenn man zu selbstsicher ist, was hier gerade das Problem ist in unserem Land gegenüber Asien, dann machen wir viele Fehler oder verpassen Chancen. Das muss man eigentlich sehen.
Und nur wenn es gelingt, die Chancen, aber auch die Unterschiede kennenzulernen, können am Ende auch für das eigene Erleben bessere Entscheidungen getroffen werden. Und Unterschiede, die gibt es nicht nur beim Essen oder in der Geschäftswelt, sondern auch in der Frage, wie in verschiedenen Kulturen, zum Beispiel China und Deutschland, auf Schule geschaut wird. Sie kommen selber aus China, das heißt, Sie kennen natürlich auch die chinesische Kultur, Sie haben jetzt auch die deutsche Kultur logischerweise kennengelernt. Ja. Wenn Sie mal so auf Schule draufschauen, was würden Sie dann sagen, was sind so die Unterschiede zwischen einer chinesischen Schulausbildung, von der man häufig hört, sehr stark leistungsorientiert und eher einem Ansatz hier in Deutschland, dem man oftmals nachsagt, zumindest hier an der MSH, dass er sehr stark individual und auch kreativitätsfördernd ausgerichtet ist.
Sie meinen leistungsorientiert, meinen Sie bestimmt mit auswendig lernen und gut vorbereiten
das
für die
Prüfung. Das überlasse
ich
Ihnen, das wissen Sie natürlich besser.
Der Vorteil ist vom chinesischen Schulsystem, dass man dann später bessere Noten bekommt. Der Nachteil ist dann, dass man auch später ziemlich viele Sachen vergisst, weil das halt manche Sachen nicht so praktisch ist.
Ja.
Der Vorteil von hier, von Modernen Schule Hamburg ist natürlich, dass man, ich finde das ganz gut, dass man zum Beispiel Englisch vom Lehrerin lernt, die auch Muttersprachler Englisch ist und Deutsch ist genauso und man lernt ja nie auswendig, sondern ich glaube, die Englischlehrerin gibt ja nicht nur Englischunterricht, sondern auch Sachkunde und so weiter etc. auf Englisch. So kann man auf jeden Fall besser lernen und auch später besser merken, umsetzen wird dann, denke ich mal, auch einfach sein für die Kinder.
Es ist wirklich spannend. Noch nie zuvor waren wir durch Globalisierung und Digitalisierung so sehr miteinander verbunden und dennoch häufig im gegenseitigen Verständnis dann doch wieder voneinander getrennt. Umso wichtiger also, dass sich gerade junge Persönlichkeiten mit der Unterschiedlichkeit von Menschen und Kulturen beschäftigen. Immer mit dem Ziel eines tiefergehenden Verständnisses für die fremde Kultur, den Menschen und die Sicht auf die Dinge. Denn das eröffnet am Ende den ganz individuellen Weg für eine wertschätzende und auch vorurteilsfreie Kommunikation, auch mit ausländischen Geschäftspartnern. Die Frage ist jedoch dabei, wie kann genau das gelingen? Und die Antwort in den meisten Schulen ist häufig Fremdsprachen lernen, auf Teufel komm raus, mit ein paar Stunden in der Woche und regelmäßigen Vokabeltest. Doch genau dieser Ansatz sorgt seit Generationen von Schülern und Schülerinnen für keinen Bock mehr und bei Eltern für strapazierte Nerven. Und dabei wissen wir doch unlängst, dass es beim Erlernen einer Sprache darauf ankommt, im Umfeld der Sprache unterwegs zu sein. Denn das eigentliche Verständnis entsteht nicht in 3 Stunden Sprachunterricht in der Klasse, sondern im Alltag, beim Spielen, in der Kantine und so weiter. Was in Unternehmen oftmals für horrendes Geld als Total Immersion-Ansatz eingekauft wird, erleben die jungen Persönlichkeiten an der modernen Schule Hamburg von Beginn an.
Und wenn Sie jetzt eine Schule schaffen, wo eigentlich die Kinder lernen, eine Sprache zu lernen, ist nicht ein Abenteuer oder eine Strafe, so wie ich es, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen war, Herr Zinner, aber ähnlich. Jeden Montag die Vokabeltraining, ja, genau. Da hat man schon Sonntag schlecht geschlafen. Das ist sozusagen eine ganz andere Idee von Lernen. Und deswegen sprechen hier sehr viele Menschen den ganzen Tag nur Englisch. Das heißt, die Schüler haben eigentlich mit Englisch überhaupt keine Sorgen. Auf dem Schulhof beim Mittagessen spricht die Lehrerin Englisch. Dann kommt das mit Asien oder Spanisch, haben wir hier ganz viel, dass man einen so mitkriegt. Die Lehrer erzählen auch von ihrem heimatlichen Denken. Und wir haben ja so viele chinesische Lehrer wie alle sonst in Hamburg zusammen. Das heißt, diese Lehrer werden auch wertgeschätzt, dass sie nicht nur Chinesisch als Fachlehrer, das sind sozusagen Spezialisten, sondern die leiten auch eine Klasse. Viele chinesische Lehrer sind bei uns Musiklehrer, weil sie an der Musikhochschule auch ausgebildet sind oder sogar promoviert. Das heißt, da kommt ganz viel von dem Menschen und von dem Alltag hinein, von der Sprache.
Interkulturelle Kompetenz ist somit kein Projekt mit einem Anfangs- und einem Enddatum. Die Folge der Schaffung von vertikalen Wertschöpfungsstrukturen als Folge der Verkleinerung von Arbeitsschritten im Rahmen der Industrialisierung greift beim Thema Kultur eben viel zu kurz. Es ist also schlicht unmöglich, ein Enddatum festzulegen, an dem dann zum Beispiel eine Schule oder ein Unternehmen fertig und damit interkulturell kompetent ist. Interkulturelle Kompetenz ist vielmehr eine Haltung, eine Idee, eine in den Aktivitäten liegende Geisteshaltung, die sich an der modernen Schule Hamburg in einem wichtigen Prinzip widerspiegelt.
Diese Schule hat ein Profil, das heißt demokratisches Leben und Handeln lernen. Und das erste Wort, demokratisch, heißt, ich muss die Fähigkeit haben, aus eigener Anschauung die Unterschiedlichkeit wahrzunehmen und mit der auch in Kontakt zu kommen. Und das ist doch heutzutage so, dass ein Übersetzen von einem Wort nicht den Inhalt wiedergibt. Und die asiatische Welt eben im Besonderen hat durch die Schriftzeichen und die Töne einen ganz anderen Zugang zur Welt.
Das Ergebnis einer solchen Haltung ist dann vor allem die schrittweise Reduzierung von Angst und Unsicherheit im Umgang mit Unterschiedlichkeiten. In einem anderen Interview, ich erinnere mich, sagten Sie mal, dass der Raum der dritte Pädagoge ist. Und das kommt mir jetzt gerade in den Sinn. Also es klingt danach, als ob Sie ganz viel Wert darauf legen, immer das Umfeld zu schaffen, in dem dann die Entwicklung der Persönlichkeit stattfinden kann. Kann man das so ungefähr zusammenfassen?
Ja, das ist schön beschrieben. Also die Leistungsfähigkeit, also das persönliche eigene Vermögen auszubilden, bedarf ja einer Ruhe im Körper. Und wenn ich keine Angst habe vor etwas, wenn ich mit mir selbst im Reinen bin, und die Neugierde begleitet wird, auch von Lehrern, die mir helfen, dass eine Hürde vielleicht zu schaffen ist, von der ich das bisher noch gar nicht annahm, dass ich dann auch Neues kennenlerne. Und wenn das betont wird, also dass man das auch ausspricht, zu feiern, dann ist das natürlich das Beste, was die Kinder wieder stimuliert, noch weitere Wege zu gehen. Und dann sollen sie ihre Wege gehen. Das heißt, die sind ja nicht vorgeschrieben.
Ja. Die Frage, ob es auch an der Schule möglich ist, wirklich tief in die anderen Kulturen einzusteigen und Unterschiede wie Gemeinsamkeiten im Alltag zu erleben, das sollten auch Sie als Eltern kritisch hinterfragen. Wichtig ist dabei vor allem darauf zu schauen, ob genau das ganz praktisch erfolgen kann. Ob es gewissermaßen statt einer trockenen, theoretischen, reinen Learning Experience eine entdeckungsvielfältige Real-Life Experience gibt. Eine Möglichkeit, genau das sicherzustellen und wirklich in die Handlung zu kommen, ist die Durchführung einer Kulturwoche.
Heute Morgen hatte ich den Imam hier zu Besuch in meinem Zimmer, denn wir haben dieses Mal Islam als Thema der Kulturwoche. Und dann geht es geht ja immer demokratisches Leben und Handeln. Also dieses Handeln ist, wir wollen die Moschee besuchen. Dann hat der Imam aber von mir gelernt, wenn ich das so sagen darf, dass es jetzt nicht um religionssoziologische Untersuchungen geht, sondern der wird erstmal bei uns in die Vorschule geschickt. Das heißt, da muss er ganz klar bei den kleinen Fünfjährigen sein.
Ja.
Und dann ist ihm auch sofort klar geworden, aha, jetzt muss er noch sich ausrüsten mit Kette und so. Das hat er. Also wir wollen eigentlich dieses Praktische angucken. Und dann, da habe ich gesagt, da muss er auch mit der Frage leben, ist das gut, Imam zu sein? Also, dass man auch alles fragen darf. Und wenn die Kinder das spüren, dass sie dann bei der Kulturwoche eben merken, wir sind ja in der Hamburger Schule, schon mit dem Christentum ist es schwer, nicht jeder hat eine Bibel zu Hause. Jetzt haben wir hier den Koran, aha, da gibt es schon wieder ein Buch, da stehen so ähnliche Sachen drin. Und dann machen wir eben Judentum, schon wieder ein Buch. Und dass man das so anguckt und wenn wir in die Welt gucken, müssen wir mitkriegen, viele Menschen haben eine große Wertschätzung von Religion und das möchte ich, dass unsere Schüler das hier lernen, dass das wichtig ist. Auch die Religion ja eine Sprache ist, die Welt anzugucken. Und weil es Glaube ist, gibt es nicht richtig oder falsch. Aber dieses überhaupt wertzuschätzen oder auch zu vermuten, was das sein könnte, denn wir machen ja bloß immer eine Woche. Das heißt, es ist überschaubar, aber wir wollen so kleine Einblicke geben.
Ein spannender Aspekt ist also das direkte Erleben von Kultur. Und genau dieses Erleben verändert sich natürlich auch durch die zunehmende Digitalisierung. Die Vermutung liegt ja nahe, dass wir uns in ein paar Jahren in virtuellen Konferenzräumen treffen werden und über Sensoren taktile Erlebnisse erfahren, wie auch zum Beispiel Gerüche wahrnehmen werden können. Kultur also mit digitalem Denken zu verbinden, ist somit eine spannende Fragestellung und natürlich zugleich ebenfalls eine spannende Herausforderung. Eine Idee, sich mit diesem Thema dann ganz praktisch im Rahmen des Schulunterrichts zu beschäftigen und dem anzunähern, ist das digitale Hinzuschalten von Schülern und Schülerinnen aus unterschiedlichen Ländern in einer Unterrichtsstunde.
Dann kann man natürlich auch da per Skype oder chinesisch QQ in die Welt gucken. Und dass man dann in dem alltäglichen Unterricht, also man könnte jetzt im Englischen die Aufgabe geben, dein Frühstück und dann schildere ich sozusagen mein Hamburg-Frühstück und der andere Schüler eben seins in Vermont, in den USA oder in Xi'an. Und dass man dann erstmal staunt, wenn man in einem jüngeren Jahrgang ist, was essen die überhaupt? Also, und dass man sich das dann quasi übersetzt, auch was das bedeutet. Warum esse ich das und was ist das Übliche? Also wenn man in China viele würden Suppen essen oder in den USA isst man nun eher alle möglichen Crunchy-Varianten oder isst man irgendwas mit Sirup.
Ja.
Das heißt, dass man eigentlich auch neugierig wird und wenn man dann hinfährt,
ja,
dass man dann sagt, so, ich habe diesen Jungen oder diese Familie heute schon gesehen und jetzt will ich den sozusagen live sehen, dieses Frühstück in Vermont. Dass das ja eigentlich die Verbindung ist. Und wenn das Kind dann wieder nach umgekehrt das US-amerikanische Partnerkind nach Hamburg in die Schule kommt und nach Hause kommt zu diesem Jungen oder Mädchen, dass es dann lernt, wie geht es hier? Dass wir also eigentlich die Erfahrung, so gerade bei Essen, das ist, glaube ich, ein schönes Beispiel, I oder so, dass wir versuchen, darüber schon so früh zu sprechen, dass das gar nicht erst aufkommt.
Die Möglichkeiten, das Thema Kultur somit auf Basis eines klaren Leitgedankens, wie eben zum Beispiel das demokratische Leben und Handeln, in den praktischen Unterricht einfließen zu lassen, sind immens. Und genau darum geht es doch, dass unsere Kinder die Welt kennenlernen, Unterschiede, Gemeinsamkeiten und dabei ihre eigene Position in der Welt lernen zu verorten. Verbunden mit dem Ziel, dass sie eines Tages die Schule verlassen und direkt in die Umsetzung in ihrem eigenen Leben kommen. Herr Young, Sie sind stolzer Papa von zwei Söhnen, die hier auf der MSH zur Schule gehen.
Korrekt. Ja.
Wenn Sie so als Unternehmer bzw. als jemand schauen, der in einem großen Unternehmen für den gesamtchinesischen Markt auch zuständig ist, welche Erwartungen haben Sie denn aus dieser Perspektive an eine Schule in der heutigen Zeit?
Also ich denke mal, das, was die Kinder in der Schule lernen, dass man auch später umsetzen kann. Dass man also in der Grundschule, gehe ich mal davon aus, dass man jetzt die Welt und das Leben hier so ein bisschen kennenlernt. Also stellt mal so vor, wenn man jetzt aus der Schule rausgeht,
ja,
dass man jetzt direkt loslegen kann.
Deutlich wird, interkulturelle Kompetenz ist von zentraler Bedeutung für die Zukunft auch unserer Kinder. Doch das Leben in und mit unterschiedlichen Kulturen ist eben auch eine Herausforderung. Umso wichtiger, genau das auch in das Familienleben zu integrieren. Ich frage mich manchmal, gerade in Familien, bei denen dann mehrere Kulturen zusammenkommen, Sie haben es jetzt gerade gesagt, die deutsche und die chinesische Kultur bei Ihnen zu Hause, gleichzeitig sind jetzt hier an der Schule auch noch diverse andere Kulturen. Meistens ist das ja damit verbunden, dass man da noch unterschiedliche Sprachen spricht und so weiter. Wie kriegen Sie das denn zu Hause so alles gewuppt und geregelt, dass die Kinder sich dann auch wirklich in allen Kulturen irgendwie auch zu Hause fühlen und gleichzeitig dann eben auch auf das Leben vorbereitet werden, so wie Sie sich das wünschen?
Also erstens, meine Frau kam doch auch aus China.
Ja.
Wir reden zu Hause Chinesisch. Wir haben ja gesagt, wir lesen auch Bücher auf Deutsch vor. Mhm. Wir reden manchmal auch auf Deutsch. Aber wenn man jetzt Deutsch redet, dann komplett auf Deutsch. Auf Chinesisch macht man genauso. Und dadurch, dass meine Frau aus Peking kommt, die Leute aus Peking von Natur aus kennen die sich gut aus mit Natur, mit Kultur und Geschichte kennen die sich gut aus. Da erzählt meine Frau immer ziemlich viel davon. Ich dann mehr vom Handelsseite oder von der technischen Seite, weil ich ja Informatik studiert habe. So machen wir das zu Hause.
Zusammengefasst ein paar Fragestellungen, die Ihnen als Eltern dabei helfen können, die richtige Schule zu finden, wenn Ihnen die interkulturelle Kompetenz Ihres Kindes ebenso wichtig ist. Frage Nummer 1, ist das Thema Kultur in den Alltag oder nur in den Stundenplan integriert? Frage Nummer 2, zeigt die Schule in ihrem Schulprofil dieses Thema deutlich auf? Frage Nummer 3, werden die Kinder direkt in den verschiedenen Sprachen den gesamten Tag über begleitet und erfahren sie dabei auch ländertypisches Insider-Know-how von den Lehrern? Frage Nummer 4, wird das Thema Kultur mit dem Thema digital im Unterricht verbunden? Und Frage Nummer 5, gibt es weiterführende Maßnahmen, wie zum Beispiel eine Kulturwoche, um immer wieder kleine Impulse zu setzen? Und wenn Sie Eltern kennen, für die dieses Thema ebenso wichtig ist, dann teilen Sie diese Episode gerne. Direkt zur Episode kommen Ihre Bekannten und Freunde, wenn Sie www.moderne-schule-hamburg.de/kultur eingeben. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Und das nächste Mal kümmern wir uns um das spannende Thema Überforderung an der Schule und wie diese vermieden werden kann. Und wenn Sie es noch nicht getan haben, dann abonnieren Sie doch bitte noch diesen Podcast und Sie werden automatisch über jede neue Folge informiert und können diese dann ganz einfach später hören. Danke, dass Sie heute wieder reingehört haben und bis zum nächsten Mal hier im Podcast Junge Persönlichkeiten.